Jo Leute, was geht? Willkommen zur neuen Folge auf dem DNX Podcast und heute mit einem Interviewgast, auf den ich mich schon sehr, sehr lange freue, weil er mich wirklich in den verschiedensten Bereichen sehr inspiriert hat und immer noch tut. Und dieses Jahr habe ich ihn das erste Mal dann auch live getroffen auf einem Event von Dirk Kräuter und ja, es hat sich ergeben, dass du, lieber Florian, zugesagt hast für das Podcast-Interview und darüber freue ich mich sehr. Also herzlich willkommen auf dem DNX Podcast, mein lieber Florian Hoppe.
Jo, Markus, danke. Freue mich wirklich, dass ich auf deiner wilden Nomadenszene bin. Wir haben selber über 100 Börsenbriefkunden, die genau das machen, was du vorlebst und möglich machst. Also echte große Freude. Ich finde die Freigeister hochsympathisch. Ja.
Ja, genau. Darum geht es ja. Out of the box denken, Freigeist zu sein. Und ich glaube, das ist ja auch genau das, was so ein bisschen auch dein Leben auszeichnet. Vielleicht kannst du mal die Leute abholen, die dich nicht kennen. Wer bist du und was machst du?
Also ich versuche das so zu halten, dass einige Bezüge haben. Ich bin mütterlicherseits in dieser Großfamilie Neckermann, Neckermann Urlaubsfrau, Reisen, Neckermann Versand aufgewachsen. Und väterlicherseits auch im moderaten Baugewerbe. Und irgendwo mit 15, 16 habe ich mir, irgendwie bin ich auf die Dichte gekommen, ich möchte die Zweitbester sein. Das lag am Sport wahrscheinlich, weil ich war Junior-Nationalspieler und Bundesligaspieler im Basketball, Vollprofi. Und ich bekam dann den Zugang, in Harvard zu studieren. Das war verdammt schwer für die meisten da reinzukommen. Ich habe mit Auszeichnung abgeschlossen. Harvard Business School noch hinterhergehängt, mit 19 meine erste Firma gemacht, so wie einige der Zuhörer jetzt sich ganz früh verselbstständigt, immer noch studiert in der Zeit, auch ab.
Warte mal, Florian, kann ich da einmal einhaken? Ist dir das klingt jetzt alles so easy peasy, ist dir das zugeflogen oder warst du jemand, der viel und hart arbeiten musste, um diese guten Noten zu schreiben, um dann zum Beispiel auch an Harvard zugelassen zu werden?
Also grundlegend muss ich mal behaupten, dass ich dramatisch anders verkabelt bin im Kopf. Ich kann einigermaßen gut 6 Sprachen. Ich habe 10 Bücher geschrieben, davon die meisten Bestseller in 3 Jahren. Also es fällt mir wirklich leicht. Aber das Leichtfallen und das nochmal ein Level höher zu bringen, auf richtig hohes Niveau, als Spiegel-Bestseller-Autor oder als Schauspieler in der letzten Zeit oder als Milliardär in meinem wirtschaftlichen Wirkungskreis, ich habe mich schon wahnsinnig reingehängt, aber Talent hat sicherlich was damit zu tun, aber Talent, es gibt nichts Häufigeres als, und deswegen sollte man es nicht überbewerten, das ist ein wichtiges Zitat, es gibt mehr gescheiterte Talente als erfolgreiche, die beharrlich und fleißig sind. Ja, in meinem Fall manchmal beides. Ja.
Okay, und mach weiter.
Genau, und mein Lebenslauf also war sehr stark durch Amerika geprägt. Ich hatte auch mal in der Highschool ein Begabtenstipendium. Mit 16 wollte ich so schnell wie möglich von zu Hause weg, weil das fand ich ätzend. Und ich wollte auch so schnell wie möglich frei sein. Das heißt, wirtschaftlich unabhängig und das machen, was mir Spaß macht. Also das ist sowieso ein Kernthema. Macht doch bitte das, was euch Spaß macht. Dann kommt ihr nicht zur Arbeit. Das ist ja schon eine Konfuzius-Weisheit. Dann hatte ich mit 18, 19 meine erste Investmentfirma gegründet, war mit 22 tatsächlich Dollar-Millionär. Das ist so heute wie 4, 5 im Jahr 1982, 80 so grob in der Ecke. War jüngster Analyst an der Wall Street, also Wertschriftenanalyst. Hab dann noch weitere Firmen gegründet, eine an der Frankfurter Börse 1 Milliarde Mark in 5 Jahren, mit einem Startkapital von 25.000 DM auf D-Mark-Basis und dann 2002 nochmal eine, die ging an die London Stock Exchange, eine der 250 größten Werte an der London Stock Exchange. Fing an mit 100.000 Dollar in 5 Jahren bei 1 Milliarde.
Bewertung.
Euro Bewertung.
Und da warst du alleiniger Shareholder.
Nee, ist ja in der Börse, das heißt, wir hatten auch viele andere Aktionäre, also grob 35-40% habe ich gehalten. Aber mein Vermögen laut gewisser Akten war an der Spitze so 1 Milliarde Dollar. Habe eine wahnsinnig viele Feinde gemacht, aber auch einige Freunde. Das werden es ein paar Leute kennen, die Deals, die Firmen, mit denen ich mich beschäftigt hatte. Ich war der Finanzsanierer, kann man definitiv sagen, von Borussia Dortmund, die Fußball kennen, die aus dem Norden kommen. Da wird mir vorgeworfen, ich hätte die Bremer Vulkangruppe platt gemacht als besten Leerverkäufer.
Erzähl vielleicht mal kurz, was ist ein Leerverkauf?
Also ich habe eine andere Anlage als die meisten und bin, ja, das darf ich jetzt ruhig mal sagen, der meistprämierte deutsche Hedgefondsmanager aller Zeiten. Also Hedgefonds ist schon ein interessanter Anlagestil. Mich interessiert überhaupt nicht, was an der Börse los ist. Ich möchte mein Vermögen mit meinem Vermögen Gewinne machen bei fallenden Kursen, stabilen Märkten und steigenden. Und ich möchte nicht auf die Kurse achten und mir einen Kopf machen, oh, die Börse ist gestiegen, oh, ich liege falsch, sie ist gefallen, ich liege falsch. Scheiß drauf. Das nennt sich Total Return, also nicht relativ zu einem Index. Wenn der Index 50% fällt und der Fondsmanager nur 45% fällt, ist ein Held. Sag ich immer, das ist Schwachsinn. Ich möchte einfach immer Geld verdienen. Das war natürlich meine Präoccupation. Und es ist ja testiert und nachgewiesen, dass ich zumindest in allen wichtigen Crashs der letzten seit 1987, das ist ja schon verdammt lange her, richtig gut Geld verdient habe. Da gibt es wenige und in den normalen Phasen natürlich auch. Also so ein paar Namen, die was sagen, an denen ich mehr als 3 oder 4 oder 5% hielt. Das war zum Beispiel TUI, sagt euch was, Reiseunternehmen, oder Freenet im Mobilbereich. Manche kennen Highlight Communications, Ausrichter der Champions League. Also da kann man sich wahnsinnig viel anschauen im Internet, meine Investment-Historie. Auch über 15 große Auszeichnungen wie bester Spezialfondsmanager USA, bester deutscher Manager, bester Europamanager, bester Hedgefondsmanager, bla 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 bla. Und in den letzten 2 Jahren haben wir einen Investmentbrief veröffentlicht, der heißt Florian Horm Long Short.
Verlinken auf jeden Fall auch in den Show Notes.
Wenn du das machst, ich auch gerne mal, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, dass ich dran denke, sondern ein Zugang. Liegen wir so in 2 Jahren bei 45% nach Kosten und laut Welt am Sonntag Nummer 1 im Weltrating im Vergleich mit 7.000 Konkurrenten. Ja. Also ich verstehe ein bisschen was von der Materie. Was in meinem Lebenslauf ein bisschen crazy war.
Warte mal, Florian, um einmal da diesen Loop zu schließen. Ich hatte dich ja gefragt, was ein Leerverkauf ist. Im Grunde hast du ja gerade auch schon gesagt, dass egal, was für ein Zyklus gerade an der Börse ist, es dir darum geht, Return zu bekommen und Gewinne zu machen.
Das heißt, ein Beispiel, das ist ja auch sehr gut dokumentiert und das sollte man verstehen, die heute jetzt gerade zuhören. Bremer Vulkan war mal im MDAX, also eine der 100 größten Unternehmen. Mhm. Und hatte intensiv recherchiert und die hatten sich massiv verzockt mit dem Bau von Kreuzfahrtschiffen für eine Gruppe. Aber in dieser italienischen Gruppe hielt ich auch Anteile. Also ich hatte da einen sehr guten Draht. Und dann kannte ich die Konkurrenten, das ist eine norwegische Gruppe, die war Kværner, die konntest du in Sichtweite, konntest du die Werft von denen sehen. Die haben mir auch Informationen gesteckt. Und dann bin ich auf dem Werksgelände von Bremer Vulkan rumgeturnt, als so ein Ami-Ingenieur, der sich da für Schiffbau interessiert. Aber ich wollte nur wissen, was da wirklich abgeht. Und dann habe ich mir, und das ist jetzt, möchte nicht zu detailliert werden, aber ich habe auch mal ein Buch geschrieben, Kunst des Leerverkaufes. Ich habe mir dann die Aktien geliehen von Fidelity und Templeton. Und dann kann ich mit denen machen, was ich will. Ja, so grob 100 Millionen D-Mark Gegenwert. Und habe die einfach am Markt verkauft. Ja, ich muss die dann irgendwann mal zurückgeben im Jahr oder zwei. Ja.
Aber für diese, zum Marktpreis verkauft.
Und die habe ich dann, irgendwann muss ich sie ja denen auch wieder zurückgeben. Ja? Mhm. Und in der Zeit erzähle ich natürlich jedem, der mir zuhört, was das für ein Scheißladen ist. Und es war ja auch letztlich der größte Subventionsbetrug der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Kam noch dazu, das war ein super korrupter, schlampig geführter Laden. Ist eine cut a long story short, das Ding ist dann von 100 auf 0 gegangen. Und ich glaube, ich habe grob 70 Millionen an dem Ding verdient. Aber dass du dir da jetzt nicht viele Freunde machst und dass das ein bisschen sehr schmerzfrei und chemisch gereinigt ist, ist ja auch klar, weil letztlich sind direkt, glaube ich, 20.000 Arbeitsplätze flöten gegangen und die damit verbundenen Zulieferer und alle mögliche Kram. Und da habe ich natürlich in der Region da oben keinen Gütheitswettbewerb gewonnen. Aber ich bin nicht der Auslöser gewesen. Also das ist ein Sauladen, der ist schlecht gemanagt. Die richtigen Idioten und Täter sind doch die, die das Geld ihrer Investoren in so einen Scheiß investieren. Witwen und Waisen, die dann 100%igen Kursverlust haben. Also das finde ich beschissen. Ne? Und jeder, der meinen Research damals gesehen hat, hätte aussteigen können und hätte sein Geld heute noch oder hätte es besser investieren können. Also das ist so eine moralische Geschichte, ja, die mir vorgeworfen wird.
Aber nur nur damit die Leute das von außen verstehen, Leerverkauf ist im Grunde, du wettest auf fallende Kurse, das sogenannte Shorten, und du hast deine Hausaufgaben gemacht, du hast tief in das Unternehmen reingeguckt, hast die Fundamentals, sagt man so, gecheckt, hast gesehen, da ist vieles im Argen, wusstest, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass der Kurs fallen kann, gerade auch wenn du damit vielleicht an die Öffentlichkeit gehst, und hast dementsprechend gehandelt. Das sind diese Leerverkäufe, was wenige auch beherrschen, glaube ich, gerade im deutschsprachigen Raum, ne?
Das ist wirklich schade, weil 3 Millionen amerikanische Investoren, 1% der Bevölkerung grob versteht die Materie, bei uns vielleicht 20.000. Und die Menschen werden sehr gut beraten, das besser zu verstehen. Und wie gesagt, es ist crazy, zu der Materie gab es nicht mal ein deutschsprachiges Buch. Dann habe ich das erste Buch geschrieben, weil es geht auch darum, dass gerade auch deine digitalen Nomaden, ja, die trotzdem, auch wenn sie im Paradies arbeiten, trotzdem viel arbeiten, unter Druck. Ich verstehe ja nichts von Programmieren, das ist mega Konzentration, gerade im digitalen Bereich. Wow, Respekt. Und dann werden die auch noch fehlgeführt bei Investments und werden abgezockt und mit Gebühren, Negativzinsen, Steuern, die sie eigentlich nicht zahlen sollten, weil sie so mobil sind. Also das ist ein ganz anderes Kapitel. Mein Ziel ist natürlich, einen absoluten Hardcore-Kapitalmarkt-Insider, ein Insiderwissen einer breiten Bevölkerung verfügbar zu machen. Ja, und das war mir früher war das so. Ich habe niemanden irgendwas erzählt, weil wenn ich irgendwas erzähle, das würde ja meine Rendite etwas reduzieren. Und vom Leerverkaufen habe ich auch niemanden erzählt. Ich bin doch lieber der einzige Leerverkäufer, als dass ich mich da mit so einer Horde von Wölfen rumschlagen muss jeden Tag. Also da ist mal, bei mir ist natürlich auch so ein Wandel eingetreten. Aus dem wirklich
rein
Merkantilen. Also 2006 im November. Also ich hatte mir auf meinem Milliardärsweg doch eine ganze Menge Feinde gemacht. Aber auch das sollte niemanden überraschen. Auch Bill Gates hatte Feinde, ob es Netscape war. George Soros ist wegen Insiderhandel strafrechtlich verurteilt in Frankreich. Selbst Christina Lagarde in einem 400 Millionen Finanzskandal strafrechtlich verurteilt. Ich meine, das gehört zum guten Ton, das alles auszudehnen. Ja, mir sagte mal einer meiner größten und sehr, sehr, sehr bekannten amerikanischen Kunden, sagt dir, Florian, wenn du nicht mindestens 5 oder 6 Klagen parallel hast, dann optimierst du nicht deine Gewinne. Ja, also ein ganz anderer Mindframe der Aggression. Bei mir änderte sich das, wie gesagt, November 2006, da war ich, wurde ich abgeschossen, abgeballt wie so ein räudiger Hund.
Wo?
In Caracas, Venezuela, war dabei, einige meiner wirklich großen südamerikanischen Kunden zu treffen. Hab die Kugel noch im 12. Rückenwirbel. Und es ist halt keine Bleikugel, es ist so eine echte Killerkugel. Also deswegen meinen wir auch Attentat. Und da möchte ich gar nicht so weit in die Details gehen. Auch das ist medial wahnsinnig gut ausführlich kommentiert, auch in meinen Büchern.
Das wird noch laufen? Also ist da noch ein laufendes Verfahren?
Nee, wir wollen es mir da ansagen. Ich war dann im Krankenhaus, war ich auf der Polizeistelle. Gut, ich hatte ungefähr 200 Stiche, so 80 draußen, 120 Innenstiche. Meine Milz ist weggeblasen worden und die Hälfte meiner linken Lunge. Also ich habe wahnsinnig fucking viel Blut verloren. Aber der Grund, warum ich lebe, ist, dass die, einer der Gründe, warum ich lebe, weil ich noch 5000 Cash in der Pocket hatte. Bei mir hielt ein Truck, so ein Medizintruck an. Das Blut lief mir echt aus der Brust, der Schuss ging ja in die Brust.
Und warst du noch bei Bewusstsein? Also konntest du dich da noch?
Nein, aber es ist ungefähr so ein Wasserhahn da rauslaufen. Kannst du schon ausrechnen, wann die Story zu Ende ist. Klopfe wie ein Gestörter im Stau der rechten Hand, weil ich kann ja noch laufen, gegen so eine Tür, dann kommt der Medizinmann da raus, also der Pfleger, mit einer Knarre in der Hand, weil er meint, ich würde seinen Truck ausrauben wollen, weil da sind wahrscheinlich Drogen drin. Da sage ich, oye, puto, hombre, tráeme al próximo hospital. Also Mann, fahr mich mal hier schnell zum nächsten Krankenhaus. Ich zog dann so 1000 Euro, Dollar, weil ich hatte 10, 100 Dollar Noten dabei. Die waren schon halb rot gefärbt. Ich sag, rápido, okay. Mejor hospital subito. Ja, also das Beste, zum besten Krankenhaus, ich stelle ihn Blitz. Und das hat geklappt. Dann hat er seine Rotlichter angemacht, hat praktisch Autos weggeschoben. Und dann landete ich in diesem Krankenhaus. Und dann wollten die meinen Puls nehmen. Also apropos, ey, Leute, ich verblute gerade. Ich glaube, ich habe schon... Mein Hemd ist rot, meine Hose ist rot, meine Socken sind rot. Ich kann in meinen eigenen Schuhen surfen vor lauter Blut. Und dann will ich einen Puls nehmen. Alte, lass das mal. Du musst du keine Pulssteigerung merken, spüren. Ja, ich hatte also wirklich keinen Adrenalinschub, ich habe nichts. Deswegen ist bei mir fehlt vielleicht auch das Vorderhirn. Also zumindest ist das mal analysiert worden im Brainscan, da ist nicht viel da. Also ich habe mich da nicht so aufgeregt, ja. Aber ich wusste schon, dass ich verrecke. Dann hatten sie eine geile Maschine, mit denen das Blut, was ich verliere, in dem Augenblick, rezirkuliert. Also ich habe nicht irgendeine abgefuckte, desinfizierte Blutpalette, ja. Ich wusste, keine Sau wusste, was für ein Blutding ich habe, A, B, irgend sowas. Ja. Und dann habe ich den Arsch gerettet und es waren super gute Chirurgen. Also es war so einer der Gründe, wo ich anfing. Ich wusste ja gar nicht mal, wer von meinen Top 10 Feinden das hätte sein können. Bei diesem Attentat. Ich war mir auch nicht sicher, ob es um Wertgegenstände ging. Aber ich habe das mit Auftragskillern besprochen, die ganze Sachlage. Mein Bodyguard wird ins Knie geschossen, mein Fahrer wird komplett, dem passiert gar nichts, ich krieg's in die Brust. Und der einzige Grund, warum ich nicht noch eine Kugel in den Kopf bekommen habe, weil ich dem fast den Arm abgebissen habe. Ich habe den Arm gegriffen, dem fucking fast den Arm abgebissen.
So nah war der,
oder? Ja, klar, ist doch klar. Der Kopf ist erstmal auf die Brust, dann auf den Kopf. Aber von Brust auf Kopf ist er nicht gekommen. Weil dann war mein Mund schon an dem seinem Arm. Ja? Also ich hatte dann noch Haare und ein bisschen Fleisch im Mund gehabt von ihm. Es war ziemlich crazy. Und wie gesagt, ich glaube, meine Liste an besonders, ja, Feinden ist halt, irgendwann mal waren es 10, also ernste Feinde, ich möchte es gar nicht so ausführen. Also du kannst dir vorstellen, wenn jemand ein Milliardenvermögen verliert und das bei mir landet, dann ist der vielleicht nicht so begeistert und keine Firma mehr hat, keinen Job mehr hat, ja. Und das, da war ich nicht wahnsinnig zimperlich. Und es ist ein Verdrängungswettbewerb. Der investive Markt ist nicht so dynamisch wachsen wie das, was du machst vielleicht oder deine Zuhörer. Digitalen Nomaden steigen an Zahl, aber bei uns ist es eher so gemächlich. Ja? Also Nullsummenspiel.
Ja, ja, der Kuchen wird einfach anders aufgeteilt.
Ja, jetzt, genau. Das ist ja überhaupt nicht mehr Kampf. Ja.
Okay, und du hast... Ja. Ich glaube, du hast da jetzt gerade auch angesetzt, so was zum Umdenken geführt hat. Welche, also unter anderem wahrscheinlich genau diese...
12. Rückenwirbel, die ich heute noch habe und ein fettes Kaliber. Das war so der erste Gedankenansatz. Dann 2007 Ende 2000, September 2007 habe ich mich dann von meinem Job verabschiedet, weil ich war Milliardär. Ich hatte grob 8000 Quadratmeter Wohnfläche verteilt auf ja, Frankreich, Spanien, London, schlag mich tot. Ich glaube, so 6, 7 Immobilien, 2 Jets, eine Superjacht, ein Speedboot, ein Palazzo, ein Landhaus, Mühle, historische Mühle. Ich meine, mir ist gar nichts mehr eingefallen.
Was hat das in dir ausgelöst? Also hat dir das irgendwas gegeben oder dachtest du, du müsstest es machen?
Also ich glaube, dass ich hatte nicht richtig studiert. Also das habe ich definitiv mittlerweile gemacht. Was, deswegen ist auch ein Grund, warum ich gerne auf deinem Kanal bin, weil sonst mache ich das nicht so oft, ja. Ich hatte gelernt, also danach, dass der Eindruck einer Reise, das Leben in einem neuen Land, dir nachhaltig mehr Glück bringt als ein Rolls-Royce Cabrio. Kein Scheiß, ist sogar gemessen. Das war ja Spielzeug-Wahnsinn auf höchstem Niveau. Schon allein die Idee, auf so einem öffentlichen Weg zu gehen. Nee, ich brauchte dann 6 Hektar, eigentlich ein Palma de Mallorca mit 2200 Quadratmeter für mich und mein Ego. Weil sonst war nur meine Frau und meine 2 Kids da. Gästehaus. 700 Quadratmeter, so für die Notwendigsten, ja, dass das ein bisschen zivilisiert ist. Ja, nicht Grundstücke, Grundfläche. Das war halt durchgedreht, aber ich wollte das Leben schon immer bis zum Exzess leben. Ja, also meine Lebensphilosophie mit 16 war, ich glaube an gar nichts, ich halte überhaupt nichts von Eltern, ich halte überhaupt nichts von Apparatschicks, Bürokraten, Managern, ich verbriefe mich der Lebensintensität und in dem, was ich mache, absolut top. Das waren meine Kennmerkmale. Und zweitbeste geht schon gar nicht. Das sind halt Auswüchse. Aber mit 47 war mir klar, ich habe alles und bin einsam und unglücklich. Also ich bin absolut auf der Spitze meiner Macht und meines Vermögens ausgestiegen. Und dann kamen so ein paar schwere Jahre. 2009 war ich dann 3, 4 Jahre in Verhören. Also, weil die sagen, hier, wo ist die Kohle? Du hast hier Verluste produziert, bla, bla, bla. Das läuft jetzt so seit 12 Jahren, diese Ermittlungen. Und zweites Thema war, irgendwann hat so ein Schlaumeier aus dem Investorenkreis, also ich weiß, wer es ist, aber ich möchte es jetzt nicht unbedingt nochmal erklären. Man kann sich immer ein kleines Video anschauen. Auf Galileo, hat 2 Millionen Aufrufe, mit einer deutschen bekannten Privatdetektive, Josef Rech. Da wurde nämlich ein Kopfgeld ausgesetzt. Und es ist alles, das hört sich crazy an, wie so ein schlechter, übertriebener Hollywood-Film, ist aber alles Fakt. Von 1,5 Millionen Euro waren es Euro. Also Euro, nicht Dollar. Also 1,5 Millionen Euro wurden auf meinen Kopf ausgesetzt. 2012 nur gab es damals gar keinen Haftbefehl. Das war so ungefähr, als würde ich 1,5 Millionen auf den Kopf von Angela Merkel setzen. Also auch heavy shit. Und irgendwann gab es auch mal eine Auslieferungshaft in Italien, 15 Monate. Die konnte ich überstehen. Dazwischen, kein Scheiß, im Jahr 2000 eine Multiple Sklerose-Diagnose. Also mein Leben ist abgefuckt, bewegt. Und sehr interessant, also viele Facetten. Und in den letzten Jahren hat sich grundlegend was verändert seit 2010. Ich habe 3 Jahre gebraucht, um grob zu lernen, was eigentlich mich glücklich macht. Und in meinem Fall brauche ich den Leitfaden des Glaubens, ganz unorthodox. Die Botschaften der Jesus-Mutter Maria. Dies findet man in Amazon, die prägen meine Inhalte, damit ich nicht mutiere zu einem reinen Söldner, Finanzsöldner, ja, der einfach nur mehr haben will, sondern jemand, der versteht, dass Geben höhere Rendite bringt. Wichtige Informationen, dass wir hoffentlich heute auch schaffen, mitzuteilen. Ich bin Vorstand von 2 karitativen Vereinen. Und ist einfach eine andere Welt. Wie gesagt, ich bin Schauspieler, Bestseller-Autor, Influencer gewissermaßen. Ganz, eine ganz andere Welt als vorher. Nicht so ertragreich, ist auch klar, aber ist mir auch ziemlich egal. Lebe relativ vernünftig und meine Multiple Sklerose ist stabil. Ja? Also das, ich müsste schon längst im Rollstuhl sein, ich müsste schon längst am Arsch sein. Meine Schwester ist mit 49 dran gestorben. Ich lebe schon 11 Jahre länger mit derselben Diagnose. Also auch eine Dankbarkeit ist da entstanden über die Jahre.
Alter, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe ja schon von dir ein Buch gelesen, das Kopfgeldjagd. Da steht ja schon sehr viel drin. Und dachte, was für ein Typ. Das kann man sich gar nicht ausdenken. Und es ging ja immer noch weiter. Ich glaube, das ging ja nur bis, keine Ahnung, von vor 10 Jahren oder so.
Das ist volles Programm. Also ich kam im Juli 2014 aus der Auslieferungshaft. Ich möchte das echt nicht sensationalisieren, aber es ist schwer, das hier in ein Understatement zu bringen. Ja. War, nachdem ich echt frei kam aus Italien und Deutschland, stopften mich die Amis auf ihre scheiß FBI Most Wanted Liste mit El Chapo und Osama Bin Laden, ja, ewig krank, ja. Aber da war ich halt auch mal drauf, und das ist natürlich eine besondere Leistung als Deutscher, auf dieser verruchten Most Wanted List zu landen. Da gibt es nicht viele Deutsche. Und dann hatte ich noch aufgrund meiner sehr verbreiteten Vermögensnetzwerke mit mindestens 125 Firmen, nichts allzu kleine auch, war ich dann in den sogenannten Paradise Papers Luxemburg und war in den Panama Papers drin.
Auch also, noch. Ja. Ja. Ja, nichts ausgelassen, ey. Dann hast du mal eben noch einen Fußballverein saniert, wurde angeschossen, Interpol, Kitchen. Also meinst du, dass das musste genauso kommen oder du hast es auch immer in gewisser Weise gesucht oder angezogen, weil du auch schon von klein auf so...
Also die Frage ist richtig gut. Also zwei Faktoren. What the fuck? Also wenn du ich habe die Philosophie gehabt, ich lebe nur einmal.
Ja.
Verrecke mit 50. Gut, mit 47 bin ich wirklich fast verreckt. Lass es krachen. Egal, was ich mache, mache ich volle Power. Ich möchte Lebensintensität genießen, weil meine Uhr tickt jetzt schon.
Also was hast du auch in allen Bereichen, Koks, Noten, alles, was man sich vorstellen kann, die Puppen tanzen lassen?
Ich war dann irgendwann Miteigentümer des größten Wellness-Bordells in Berlin, dem Artemis, und hatte einen eigenen Nachtclub, King Kamehameha in Palma, und irgendwann hatte ich auch mal 4-5 Table-Dancing-Läden. Aber nicht so viele Notenbesuche, sondern eher ja, die Spielbank oder der Nachtclub oder, ja, also eher, das hat eine gute Cashflow-Rendite gehabt, habe ich mir damals gesagt, aber wenn man fickt ja nicht seine eigenen Hühner, ja, also vulgär gesagt. Also das war eher ein wirtschaftliches Engagement, aber trotzdem, natürlich, ja, klar, volle Power. Fünfte Gang, warum, für was sind die anderen vier da? Um einzuschlafen, ich kann auch, wenn ich tot bin, könnte ich noch schlafen, aber jetzt immer volle Power, voll voraus. Ja. Das bringt Risiken mit sich. Ja.
Was meinst du, woher kam diese Sehnsucht, so immer wieder ans Limit zu gehen, um fast schon auch deine eigene Sterblichkeit auszutesten? War es absoluter Größenwahn?
Ich glaube, ich habe das ja vorhin schon gesagt, ich bin ein bisschen anders verkabelt. Aber das werden auch einige von deinen, nicht so viele verstehen, was ich jetzt sage, aber früher wurde ich als extremer Zappel-Philipp beschrieben, ja. Und heute heißt das ADHS, ja. Also wenn ich mich jetzt unterhalte mit dir, da werden bestimmt ein paar Ärzte dabei sein oder andere, die werden sagen, der Mann ist ein Vollmond ADHS-Kranker, ja. Ich glaube, das hat nicht geholfen unbedingt. Dennoch gefördert, weil für mich ist ja, das stimmt, ich stehe in der Kasse beim Rewe. Ich könnte sowieso nicht bis
24
Ich habe mir gar nicht einfach eine Wohnung sauber gemacht. Ich wusste gar nicht, es sind nur Leute gehabt, das gemacht haben, seitdem ich 19 bin, weil ich auch schon vermögend war. Aber jetzt stehe ich an der Kasse bei Rewe. Ich müsste jetzt 90 Sekunden warten. Ich muss mir jetzt sofort eine Zeitung holen, ich muss irgendwas lesen.
Kenn ich.
Anschauen. Kennst du das?
Ja, ich bin genauso. ist krank. Also das ist alles vertane Zeit. Ich konnte früher auch nicht auf die Straßenbahn warten. Dann bin ich immer losgegangen, zu Fuß, von Station zu Station, nur um in Bewegung zu bleiben.
Genau, also die Lichter, es muss sich ständig irgendwas bewegen, vollkommen erotisch. Ist natürlich auch irgendwie unterhaltsam. Es passiert dann auch irgendwie viel. Aber deswegen war für mich der Glauben, ist für mich ein prinzipielles Allheilmittel, damit ich einen gewissen Einklang habe zu einer tiefen inneren Unruhe. Ja? Genetischen vielleicht sogar. Und das bringt mich ein bisschen in den Balance, ja, und führt mich auch weg von den Sachen, die ich blind verstehe. Ja?
Cool, Florian, lass uns noch mal kurz auf das Thema Investment kommen. Ich weiß, du bist eine absolute Koryphäe und kannst da sehr tief in die einzelnen Themen reingehen. Aber vielleicht für jemanden, der sich jetzt gerade damit beschäftigt, vielleicht die ersten, keine Ahnung, 5.000, 10.000, vielleicht 30, 50K zum Investieren hat, wird ja heutzutage zugemüllt, will man fast sagen, von selbsternannten Experten und Profis. Und ich glaube, am Ende des Tages wissen viele gar nicht mehr, was sie überhaupt tun sollen.
Also es ist wirklich, da ist ein brutaler Missbrauch. Mindestens 90% der Leute, die ihr im Internet seht, da sind sehr Bekannte dabei, auch ich möchte jetzt nicht hier über die Konkurrenz herfallen unbedingt, aber die verkaufen sich als Bergexperten und sie haben einen überhaupt nicht nennenswerten Track Record. Also es sind Marktschreier, ja. Ja. Dann gibt es diese Forex-Seminare für 4.000, dann gibt es diese Internetspasten. Und das ist alles Bullshit, ja. Bei mir, selbst meine Todfeinde stellen niemals meine Kompetenz als Investor in Frage. Oder mein Track Record, also die Professionalität, die besteht heute noch. Also ich sag mal, für junge Leute ist es, ich glaube, gar nicht falsch für die Nomaden, wenn ihr einen starken Finanzpartner habt, komischerweise außerhalb der EU. Ich sage euch nicht, dass ihr Steuern vermeiden sollt, ey, weil seid aber wirklich mobil. Und wir befinden uns in so einer Phase, in der der Staat sich immer mehr vergreifen wird an euren Vermögen. Ja? Und ihr seid so out of the box. Ihr stinkt doch sowieso dem Staat, weil ihr euch von ihm abwendet. Ja?
Ich bin auch nicht mehr in Deutschland gemeldet. Also ja, klar, ja, macht ja auch keinen Sinn.
Ja, es macht eben keinen Sinn. Also seid ihr auch nicht gerade beliebt. Und ihr zeigt auch den Leuten, dass man frei sein kann.
Also, und darf.
Genau, also ich finde zum Beispiel, als wenn ich darüber sage, das sind nur Beispiele, das sind alles keine Empfehlungen. Was machen wir aktuell mit unserem Investmentbrief? Wir haben für kleine Vermögen zum Beispiel, die sehr konservativ oder die auch festverzinslich angewiesen sind oder einfach mal nicht so professionell loslegen wollen. Es gibt eine Anleihe zum Beispiel, das werden die Leute auch verstehen, die heißt Media and Games Invest PLC. Das Börsenkürzel ist M8G. Die zahlt 7% Rendite pro Jahr, aber sie zahlt das viermal. Und der gehört eines der größten Electronic Gaming Unternehmen Deutschlands. Unter anderem der Gamigo AG. Da sind 100 Millionen User drin. Also das ist jetzt so ein Thema, was deine digitalen Nomaden blind verstehen sollten. Und sie fahren halt nicht die Risiken, dass sie ständig angewiesen sind, von irgendeinem Game zu entwickeln, was knallt, was zieht, so ein globaler Blockbuster, sondern sie übernehmen regelmäßig Unternehmen, die vernünftige Spieler haben, aber sich nicht richtig managen können. Das ist so wie beim Gold Rush derjenige, die Schaufeln verkauft praktisch. Und das läuft richtig gut. Und in der Nullzinsphase ist sowas natürlich, sollte man sich anschauen. Wie gesagt, jeder sollte immer seine eigene Meinung bilden und sich nicht auf irgendwelche Gurus verlassen. Ruhig mal ein Prospekt lesen, ja, ein Anlageprospekt. Verstehen, was man macht. Kann ich nicht lesen. Naja, ich wollte nur mal sagen, damit ihr wisst, dass ich jetzt keinen Scheiß erzähle. Unsere Performance ist verifiziert, also unabhängig nicht von uns. Und wer bei uns im November 2017 angefangen hat, wir haben jetzt genau 2 Jahre, hätte 45% verdient nach allen Kosten. Ja, wir sind auch keine Leute, die sich schön rechnen wollen. Und der beste große Aktienindex der Welt ist in der Zeit um vielleicht 15% gestiegen. Unsere Konkurrenten haben einen Wertzuwachs von 6%. Das ist lächerlich. Und wie gesagt, im BAMS-Rating, Welt-Rating aufgrund einer Analyse Nummer 1. Also ich möchte das gar nicht erwähnen, weil jeder mit 3 Hirnzellen kann das nachvollziehen, kann das ein bisschen nachschauen, ob ich ein Idiot bin.
Gut, dass du das erwähnst.
Ja, zweites Thema, und das können die 99% meiner Konkurrenten nämlich nicht. Ja, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Und das ist eine brandaktuelle Performance. Das andere Thema, was mich natürlich auch interessiert, gerade für die Nomaden, also ich finde es lustig, ich würde mir so ein bisschen Gold jeden Monat zur Seite legen.
Edelmetalle.
Edelmetalle, ja. Manchmal macht auch sowas halt mehr Zeugs, weil die uns natürlich wesentlich günstiger ist. Da musst du ja einen ganzen Berg mit dir rumtragen.
Würdest du denn Edelmetalle in die gleiche Kategorie wie Krypto stecken, weil es vielleicht avers den Stocks, den Aktienmärkten läuft?
Also man findet bei mir auch auf YouTube Aufrufe. Also ich habe ja jeden Monat, jede Woche auf meinem YouTube-Kanal Florian Homm YouTube gebe ich Hinweise zu gewissen Themen. Das habe ich auch schon öfters zu Kryptos gemacht. Wir hatten so ein Basket von Kryptowährungen, so ein Endspiel. Ja. Der im Volk im Crash hat mir mal so ein Basket von Kryptowährungen zum Kauf gestellt. Der hat dann 1200% gemacht im groben Jahr. Und im Investmentbrief in 8 Tagen auch nochmal so ein Basket von 5, die hatten so 270% gemacht. Also Kryptos liegen mir sehr nah. Kryptos haben halt auch den Charme, dass sie sich nicht endlos vervielfältigen. Dass sie eine gewisse Anonymität auch und Freiheit schaffen. Leider ist das Zugpferd, da bin ich auch on record, im Januar 2018 habe ich gesagt, das Ding bricht ein ins Bodenlose, weil man jetzt an den Futures-Märkten das shorten kann. Dann sind so abgezockte Typen wie ich, die sagen, ey, fuck you, $20,000, versuch's mal mit 5, ja, und nutzen diese Derivate-Märkte. Um auch an einem Niedergang von Bitcoin zu partizipieren. Und leider, und es ist eine separate Diskussion, Markus, aber leider hat Bitcoin zu viele Kinder. Das ist eine Leitwährung. Lightning macht es immer noch nicht technologisch geil aus meiner Sicht. Und letztlich ist das Mining zu teuer. Das ist also Schrott. Es gibt EOS, es gibt Ripple, es gibt Dash, es gibt selbst Ethereum, die Coin. Es gibt in der Kryptowelt viel bessere Technologien oder bessere Coins, aber noch ist Bitcoin halt das Leitpferd mit einer Transaktionsschnelligkeit, die peinlich ist, ja. Aber wie gesagt, ich stehe neutral zu den meisten Kryptos, also schon seit Monaten, also seit langer Zeit, 6-7 Monaten, nicht mehr auf Verkauf. Also irgendwann habe ich gesagt, jetzt ist Schluss. Ihr könnt sie halten, ihr könnt sie kaufen, macht was ihr wollt, ich tue es nicht. Wieder. Und seitdem sind die auch wieder ein bisschen gestiegen. Ja. Aber jetzt mal im Verhältnis zu Gold. Ja. Dash hat sich ganz gut bewahrt in der Krise in Venezuela, wurde relativ oft eingesetzt. Im letzten Crash, im vierten Quartal 2018, Börsen fallen 22% und Bitcoin steigt und auch einige andere Coins. Also gut, zeigt, dass sie nicht nur mit den steigenden Börsen eine Berechtigung haben. Es geht um den Mix und deine Zuhörer, die müssen selber entscheiden, wie sie das handeln wollen, ja. Weil Kryptos haben auch so wahnsinnig viele Feinde, ja. Die Zentralbanken hassen Kryptos, die Politiker hassen Kryptos, die etablierten Banken hassen Kryptos. Ja, man sieht es bei Mark Zuckerberg und Facebook, das ist ja eine relativ transparente Coin, Libra, aber der kriegt ja auch massivsten Gegenwind. Die Nomaden, und das ist das Geile an unserem Gespräch heute an deiner Plattform, die Nomaden haben keinen Bock, kontrolliert zu werden. Und deswegen ist Krypto wichtig, deswegen ist Gold wichtig, deswegen ist wirtschaftliche Unabhängigkeit wichtig. Und deswegen seid ihr in der Krypto- oder Gold-Denke sogar. Aber ich kann es euch nicht sagen, möchte es auch nicht sagen, ich darf auch nichts empfehlen im klassischen Sinn. Natürlich haben wir Kryptos, privat auch. Aber nicht unbedingt Bitcoin. Wir sind große Fans von Hashgraph, aber es ist ein bisschen eine private Veranstaltung. Und Gold sowieso. ist im Börsenbrief drin. Manchmal sind es Goldaktien, manchmal ist es physisches Gold, manchmal sind es historische Münzen. Zehntel-Unzen-Münzen für den kleinen Investor ist gut. Die ganz Unzen-Münze, aber bitte da auch die kaufen bei einem glaubwürdigen Verkäufer, sonst kriegt ihr minderwertige Karate, ja. Ganz üble Summe, vielleicht in die Gusser. Gold Money ist eine ganz tolle Firma. Gold Money Inc., die solltet ihr euch mal anschauen. Die haben ein ganz tolles Dienstleistungsprogramm. Und dann seid ihr zwischen Anleihen, Gold, vielleicht ein paar Kryptos und letztlich natürlich auch ein paar geilen Aktien. Seid auf einem guten Weg, ja. Und ich kann da wirklich aus der Erfahrung reden, weil von meinem Milliardenvermögen habe ich nur 10 Millionen über Gehalt verdient oder Dienstleistungen. 990 Millionen waren rein investiv. Ja? Also der wirklich intelligente Nomade hat auch mal vielleicht eine Beteiligung an einem interessanten Unternehmen.
Ja.
Selber eine Unternehmervision. Da wird man auch wohlhabend, kann man wohlhabend werden, ist riskant, wie immer. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass der Nomade sich ein bisschen Fuck-off-Money-Minix beschafft. Also, dass er auch mal sagen kann, weißt du was, ich habe keinen Bock 6 Monate jetzt, ich mache was anderes, ich möchte Buddhismus studieren oder irgend sowas. Oder meinen Körper in Gang bekommen oder meine Seele retten. Und ich fuck jetzt off und verfolge diese Ziele. Dafür brauche ich mindestens Fuck-off-Money, ja, und das sollte man auch gut investieren. Und es ist erstrebenswert, wenn man wirtschaftlich unabhängig ist, weil ihr seid ja, wir sind ja sowieso größtenteils geografisch und ja, bürokratisch schon unabhängig, also Chapeau. Ich bin sicherlich auch Nomade gewesen ganz früh, aber das Wort gab es nicht, ja, war auch Programmierer,
ja. Ja. Ja, ist schon geil. Ich bin ja gerade in Brasilien. Wir haben ja auch ein Haus gebaut. Hier kannst du als Ausländer Land besitzen. Haben jetzt nochmal zugekauft. Und was sagst du zum Thema Immobilien? Also vielleicht auch weltweite Immobilien.
Also es gibt ja diese Urformel, ja, die eine gewisse Werthaltigkeit von einem bekannten Börsenkommentator, jetzt tot, Costolani heißt er, mit dem habe ich auch mal ein Buch geschrieben. Mhm. Ein Drittel Edelmetalle, ein Drittel Aktien, ein Drittel Immobilien.
Ja.
Und da sage ich dazu eigentlich gelegentlich auch mal eine Anleihe, ja, was festverzinslich ist, ja, wenn du eine geile Chance hast, ein gutes Timing. Und bei den Immobilien finde ich einfach, dass die Bezahlbarkeit in Deutschland in den Arsch geht. Also die Bezahlbarkeit ist ein ganz großes Erfolgskriterium noch. Ist jede fünfte Immobilie in Deutschland ist eine Geldwäschemaschine. Also das heißt, dass wir aus dem Osten und aus dem Südosten, ich will das keine Region genau nennen, oder aus ganz Südwesten, wenn wir Sachen gekauft, ist wirklich so. Und das beeinflusst die Preise natürlich. Ja? Das treibt Preise hoch. Aber letztlich ist die Immobilie auch abhängig davon, wie die Masse der arbeitenden Bevölkerung, wie viel Miete sie sich leisten kann. Und wir sind in einer Phase der Nullproduktivität, ja, in Europa. Das heißt, die realen Löhne können eigentlich kaum steigen. Wir haben immer mehr Leute auf Zeitarbeit, die können sich auch keine Immobilie kaufen, die fallen durch das Raster. Bei den Bankkriterien, für Nomaden ist es auch nicht so ganz einfach. Der kann wahrscheinlich Cash kaufen, guter Nomade, smarter Nomade. Aber der kriegt ja auch keinen unbedingten Kredit. Also sich da jetzt reinzuzwingen, nach einer Hosse von ungefähr 12 Jahren, wo die Bezahlbarkeit Kriterien nicht ganz mehr intakt sind und in einer Phase, in der wir auch das Immobilien heißt ja auch, ich kann mir das geschröpft, kann das abschröpfen, eine Zwangshypothek und allem möglichen. Also dann lieber eine Immobilie woanders, ja, wo auch der Return noch stimmt. Also ich hatte 1000, ich bin jetzt auch kein Idiot in dem Bereich, ich hatte selber 1000 Wohnungen in Berlin gekauft. Mhm. Alles im Umfeld 10 Kilometer von Mitte, also sehr gut. Damals 670 Euro pro Quadratmeter der Preis und meine Mietrendite war 8%. Mieten sind natürlich gestiegen, bla bla bla. Also an sich ein fantastisches Investment. Ich glaube, mein Geld verzehnfachung, mehr als verzehnfacht. Aber wo kriege ich denn jetzt doch in der geilen Lage eine gute Mietrendite? Und eine Immobilie, in der man wohnt, selber zu kaufen, tricky. Tricky. Weil, was wissen wir denn, wie es im Standort Deutschland aussieht mit 20, in 20, 40 Jahren? Ist das die richtige Location? Ja. Ich weiß es wirklich nicht. Aber in den Mix gehört es. Aber bitte, das gilt ja auch für mich generell. Ich kaufe doch lieber, wenn das Blut in den Straßen fließt, mich in einem Einkäufermarkt befinde. Und nicht in einem Verkäufermarkt. Das gilt auch bei mir auch oft bei Aktien. Wenn keiner sie haben will, kaufe ich sie gerne. Wenn sie sich alle um die letzten Kuchenreste streiten an der Börse, wie aktuell, also in der förmlichen Hysterie verfallen, jetzt noch Aktien zu kaufen, dann bin ich ja eher der Shortseller, ja, der Leerverkäufer.
Weil das du bist jetzt gerade dabei quasi deine Aktie, für deine Welt loszuwerden und abzustoßen und zu warten. Was die Zeit bringt, um dann wieder nachzukaufen.
Ja, ist eher so, ja klar. Also wir haben eben auch in unserem Investmentportfolio auch ein paar Aktien, die wir geil finden, die wir toll finden. Ganz kerngesunden Chance-Risikofeld. Das sind einige, die haben 1000% Potenzial. Wir hatten eine empfohlen, die hat jetzt ungefähr Kaufdatum in 2 Jahren ungefähr 600% gemacht, die Kryptos haben 300% gemacht, dann hatten wir noch eine Biotech-Aktie, die auch 350% gemacht. Also wir haben da schon ein paar Kracher drin. Aber auch da gilt es mal, einen Gewinn mitzunehmen. Aber wir haben natürlich auch Short-Kandidaten. Also das heißt, ganz primitiv gesagt, Börsen fallen viel schneller, als sie steigen. Ergo muss ich nicht so lange warten, mein Geld zu verdienen. Das geht schneller. Meine Rendite erwirtschafte ich schneller bei fallenden Kursen als diese langen Entwicklungen. Und wenn das Chancen-Risiko-Verhältnis bei einer Aktie oder bei irgendeinem Wert viel mehr Risiko nach unten hat als Chancen nach oben, dann würde ich da sehr gerne was dran verdienen. Ja? Genauso gut wie eine Aktie, wir haben jetzt eine Pharmaunternehmung, das kann man auch mal nachvollziehen in YouTube. Die habe ich vor 15 Jahren bei 30 Cent entdeckt und da ist die Spitze auf $45 gegangen. Das ist alles öffentlich zugänglich und dokumentiert. Das heißt, jemand, der $10.000 investiert, der hätte jetzt 1,5 Millionen. Es ist auch keine crazy Shit-Sache, weil meine Ex-Frau hat diese Aktien bei 30 Cent ins Portfolio gebucht bekommen. Meine Kids auch, sind entsprechend wohlhabend. Ergo, solche Dinge haben Optionalität. Das ist super. Ich möchte Werte haben, 1000% machen können, aber im schlimmsten Fall 20-30% fallen können. Und das ist die Trüffelschwein-Mentalität. Du musst da echt baggern, damit du die Dinge findest. Und wir teilen uns da mit. Ja? Also das ist jetzt nicht in irgendwelchen geschlossenen Mega-Milliardär-Zirkeln, wo man sich die Informationen zuteilt. Das ist öffentlich, also zugänglich. Und wir haben wirklich, ich glaube, extrem zufriedene Kunden. Wir hatten eine Veranstaltung vor 2 Wochen in Frankfurt, da waren 800 Teilnehmer. Und die kommen da nicht hin, weil sie Geld verlieren wollen.
Es hat wieder Nutze-Risiko-Verteilung 3:1, dass du so im Worst Case 10% verlierst.
Werde ich motiviert, genau. Das ist ungefähr, du gehst ins Casino. Jeder, der es ein bisschen kennt, Casino, also Roulette-Tisch, da ist dann schwarz und rot. Und ich möchte nur in Casinos, ich setze auf schwarz, da muss auch mindestens 3-mal schwarz sein. Das kann 5-mal nicht funktionieren, das kann 10-mal nicht funktionieren, das kann 20-mal nicht funktionieren. Guess what? Es kann aber wahrscheinlich nicht 5000-mal funktionieren, dass ich nicht schwarz bekomme. Ja? Das ist mein investives Leben. Ich bin der scharf kalkulierende Casino-Besitzer. Oder Bordellbesitzer. Oder Hotelbesitzer. Ja? Oder Immobilienbesitzer in Berlin-Mitte. Und rechne saubere mathematisch diese Dinger durch. Komplett emotionslos. Und das ist auch ein Schlüssel in dem Geschäft. Mich interessiert das überhaupt nicht, ob ich jetzt mehr oder weniger Geld habe. Ehrgeiz ist tödlich für erfolgreiche Investoren. Ego, ich möchte Recht haben, Bullshit, der Markt hat Recht, ist tödlich. Und da habe ich natürlich auch vielleicht ein bisschen Vorteil, weil mein Vorderhin scheint mir richtig entwickelt zu sein. Also mathematisch trocken, gut rechnen, geil. Ja, und für einen ADS-Typen wie mich ist sowieso super. Weil dann kann ich mich mit vielen Branchen und vielen Sachen beschäftigen.
Wow, mein lieber Florian, danke für deine Zeit. Das ist super inspirierend. Wir hauen alles in die Shownotes, gerade auch zu deinem Börsenbrief. YouTube-Kanal hast du gerade erwähnt, deine Bücher verlinke ich. Hast du sonst noch irgendwas, was du mitgeben willst?
Also ich habe es genossen. Erstmal bin ich froh, dass du auch so ein bewegter Typ bist. Das war mir aber schon klar, wie ich bei dir kennengelernt habe.
Ja.
Und ich drücke allen Nomaden, wenn wir ehrlich sind, sind wir doch alle Nomaden.
Ja. Alle Freigeister.
In der Community fett die Daumen, dass sie Sinnvolles machen und sich nicht einfangen lassen, ja, von den Rattenfängern, ja.
Nee, dafür sind wir da, alles zu hinterfragen im Rahmen der Gesetze, aber smart sich im Rahmen der Gesetze zu bewegen und dahin zu gehen, wo man gerne gesehen ist, wo man willkommen wird, wo einem nicht noch was weggenommen wird.
Ja, es ist alles gut. Freue mich, dich zu sehen und toi, toi, toi. Danke für deine geilen Fragen.
Ja, sehr gerne.
Let's rock it.
Okay. Let's rock. Danke für deine Zeit, mein Lieber.
Yo. Ciao.
Ciao.